Die Menschen sind, glaube ich, in Schleswig-Holstein, aber auch darüber hinaus, alle total für Klimaschutz, noch für eine Energiewende. Sie fragen sich nur, wie gestaltet ihr das als Politik so, dass es vernünftig läuft? Und das ist unsere Aufgabe. Ich glaube, die Verantwortung mal auf die Einzelnen abzulegen, das ist das Falscheste, was du machen kannst. Weil du als Gesellschaft, als Politik möchtest, dass eine Veränderung für uns alle stattfindet, da will ich sagen, du alleine bist jetzt dafür verantwortlich.
Klönschnack mit Tiefgang. Das ist Shift. Der Norden macht Zukunft. Der Energiewende-Podcast der EKSH.
Aminata, stell dir vor, du hast für die Energiewende in Schleswig-Holstein einen Joker frei. Wenn du ihn ziehst, würde es quasi sofort funktionieren. Mhm. Was wäre das?
Die Wärmewende. Sofort für ganz Schleswig-Holstein finanziert und organisiert zu haben.
Und auch schon umgesetzt?
Auch umgesetzt, ja.
Da wollen wir noch ein bisschen weiter drüber sprechen. Mhm. Auf jeden Fall schön, dass du da bist.
Danke.
Auch schön, dass unsere Zuhörer wieder mit dabei sind. Und damit wir mehr noch über dich erfahren, wer du bist, wer unser Gast heute ist, startet Sandra da einmal rein.
Genau. Ich meine, der Name Aminata ist jetzt ja nicht ganz so geläufig. Also viele können sich vielleicht schon denken, wer uns hier gerade gegenüber sitzt. Es ist die Ministerin Aminata Touré. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Du bist geboren und aufgewachsen in Neumünster, also in Schleswig-Holstein.
Yep.
Das finden wir in einem Schleswig-Holstein-Podcast natürlich super. Du bist Mitglied bei den Bündnis 90 Die Grünen und für diese auch 2017 das erste Mal als Abgeordnete in den Landtag eingezogen hier in Schleswig-Holstein.
Jo.
Und ich würde sagen, wenig später, also im Jahr 2022 bist du Ministerin für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung in Schleswig-Holstein geworden.
Jo.
Langer Titel. Aber das heißt, ich habe mal gerechnet, dass du mit 29 Jahren Ministerin geworden bist.
Ja.
Das finden einige bestimmt jung. Mhm. Ich finde es jung. Mhm. Meinst du, es gibt einen zu jung für so einen Posten?
Alles, was die Verfassung zulässt, würde ich sagen. Also von daher glaube ich, am Ende des Tages ist das natürlich eine junge Situation gewesen. Ich war 29, die jüngste Ministerin in Deutschland und ich glaube, das bin ich immer noch und auch in Schleswig-Holstein. Aber am Ende des Tages, glaube ich, kommt es darauf an, ob man der Verantwortung gerecht wird so und ob man weiß, was das bedeutet am Ende des Tages. Und ich würde sagen, ich bin ja irgendwie in der Zwischenzeit Spitzenkandidatin mit Monika Heinold damals gewesen für die Grünen. Und daraus hat sich dann auch Anspruch bei mir entwickelt zu sagen, ich glaube schon, dass ich meiner Partei, aber auch den Menschen da draußen was anbieten kann durch so eine Spitzenkandidatur und aber auch bereit bin, Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, am Ende des Tages geht es da nicht nur um die Frage, ob jemand zu jung oder zu alt ist, sondern wer ist eigentlich bereit, Verantwortung zu übernehmen? Und ich weiß, dass viele sich immer denken, Mensch, da ekelt man 17 Leute weg, aber so ist es nicht. Also die Frage, die wir heutzutage in unserem politischen System vor allem haben, ist, wer ist bereit, Verantwortung zu übernehmen? Und das sind überschaubar viele Menschen. Und deswegen ging es für mich da gar nicht so sehr darum zu sagen, es geht mir vor allem darum, irgendwie super jung irgendwas zu machen, sondern ich war einfach bereit, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist nicht selbstverständlich so.
Ja. Und da warst du sogar so bereit, dass du gesagt hast, ach komm, ich nehme auch noch den Posten als stellvertretende Ministerpräsidentin des Landes Schleswig-Holstein.
Zwei Jahre später,
genau. Super, also Arbeitserfahrung abgehakt und gesagt, alles klar, jetzt nehme ich den Posten auch noch.
Genau, also auch da ist es so, ihr müsst euch das so vorstellen, wir sind drei grüne Kabinettsmitglieder mit Monika Heinold damals, die Finanzministerin war und stellvertretende Ministerpräsidentin und ich, die im Duo waren. Und dann war klar, dass sie irgendwann aufhören wird mit Politik und hat das dann getan, 24. Und dann war halt total klar, dass ich die Stellvertreterin werde. Ich war ja auch Platz zwei und habe dann Verantwortung mit übernommen und habe deswegen dann gesagt, ja, natürlich mache ich das auch. Und das darf ich jetzt seit noch nicht ganz zwei Jahren machen und das ist auch nochmal eine weitere Erfahrung, die cool ist.
Ich darf auch gleich am Anfang einen kleinen Spoiler machen, denn wir haben das Glück, dass du uns noch für eine zweite Folge zur Verfügung stehst. Das heißt, dass ich allen unseren Zuhörern raten würde, abonniert uns in eurer Podcast-App, sodass ihr, wenn die neue Folge dann auch rauskommt, quasi das Erste, was ihr machen könnt am Morgen, ist die nächste Folge dann mit Aminata zu hören. Aminata, wir möchten mit dir heute darüber sprechen, inwiefern Klimapolitik als auch Energiewende als Transformation eine Chance für uns hier in Schleswig-Holstein
ja.
und für uns Bürger und Bürgerinnen ist. Nun ist es so, dass du das schon öffentlich relativ klar geäußert hast, dass man die Energiewende und auch Klimapolitik als Chance vermitteln sollte. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Grünen, also deine Partei, oft als Verbotspartei betrachtet und bezeichnet werden.
Ja, was machen wir jetzt, ne?
Ja, wie passt das zusammen? Also ist es, ja. Gehst du da einen Einzelweg oder ist das vielleicht auch eher so, dass deine Partei vielleicht hier und da auch missverstanden wird?
Ja, also ich glaube, dass es einem nicht gut steht, immer zu sagen, die anderen sind einfach zu doof, mich zu verstehen und deswegen dann andere Leute oder am besten Bürgerinnen zu beleidigen und zu sagen, irgendwie, ihr versteht uns einfach nicht und wenn ihr das irgendwie intellektuell greifen würde, dann wüsstet ihr auch, dass es das Beste für euch ist. Sondern ich glaube, es ist einfach ein hochemotionales Thema, weil es um ganz viel Veränderung geht. Und die Frage ist halt, schaffen wir es als Partei, das vernünftig zu kommunizieren? Ich glaube, es gab Zeiten und Phasen, da wo es einmal besser gelungen ist und mal schlechter gelungen ist. Aber auch unser Gründungsmoment als Partei ist ja auch einer gewesen, bei dem wir aufgrund von Ungerechtigkeiten, aufgrund der Tatsache, dass diese Themen nicht ausreichend diskutiert werden, sei es irgendwie Klimaschutz oder Naturschutz oder aber auch Atomkraftbewegung als solches oder gesellschaftliche Ungerechtigkeiten. Wir haben also immer kommuniziert, was nicht funktioniert und dass sich was verändern muss. So, und ganz viele arbeiten mit dem Begriff der Transformation. Ich glaube ehrlicherweise, dass viel schon mit Sprache kaputt geht. Transformation ist so ein Begriff, der sich natürlich in so einer Energie- und Klimaszene immer total durchgesetzt hat und ich aber der Überzeugung bin, allein damit hört es schon fast ein bisschen auf, weil was stelle ich mir darunter vor? Es muss eine Veränderung stattfinden auf einer technischen Ebene oder technologischen Ebene und es klingt sehr weit weg, glaube ich erstmal. Was meint es eigentlich? Wir sind eine Partei, die auch davon überzeugt ist und die Debatten in diese Richtung immer geführt hat, dass das alles Spaß machen wird. So, und ganz viel davon wird überhaupt keinen Spaß machen. Also das muss man, glaube ich, einmal ehrlich benennen. Aber dass es trotzdem Notwendigkeit gibt dafür, eine Gesellschaft zu verändern. Aber in einer Zeit, in der sich jeden Tag alles verändert, führt das erstmal dazu, dass, glaube ich, Leute erstmal Respekt vor dem Ganzen haben. Und dann ist nicht jeder oder jede Klimawissenschaftlerin und weiß, was das Ganze bedeutet. Und das heißt, ich glaube, die Herausforderung, die es bedeutet, die Anstrengung, die es bedeutet, die müssen wir als Partei gut kommunizieren. Und wie gesagt, ich glaube, mal gut, mal schlecht. Und dann gibt's natürlich ehrlicherweise auch einfach das klassische politische Spiel, das da ist. Und da, wo der politische Mitbewerber in dem Moment, in dem man merkt, irgendwie, ich nehme jetzt mal die Zeit von vor allem Fridays for Future, viele Menschen, die mehrheitlich das gut fanden und auch die Sorge war, Gott, haben wir jetzt bald einen grünen Bundeskanzler oder eine grüne Bundeskanzlerin, dass da viel Verhetzungspotenzial auch war, wenn man nicht präzise genug war, wenn man nicht mitnehmend genug war, wenn man nicht sozial genug war, bei dem wir es dann den Leuten vielleicht auch das ein oder andere Mal leichter gemacht haben, uns nicht zu mögen. So, und ich glaube, jetzt ist halt eine Phase, wo wir auch anhand der aktuellen Ereignisse sehen, es geht hier nicht um so ein grünes Traumprojekt oder so ein parteipolitisches Projekt von, wäre doch ganz nett, das zu machen, sondern es geht am Ende des Tages um Freiheit und Sicherheit und wie sieht unsere Zukunft aus. Darum geht's im Kern und ich glaube, das ist eine Aufgabe, die bleibt, es gut zu kommunizieren und aber auch gute Lösungen zu haben.
Also du hältst auf jeden Fall die Fahne sehr weit hoch, dass Energiewende und Klimaschutz etwas Positives ist, eine Chance ist. Aber was für Chancen können das konkret sein, was Energiewende als auch konsequente Klimaschutzpolitik für uns mitbringt?
Ja, ich glaube, erst einmal finde ich es total spannend, dass ganz oft jetzt auch gerade in den aktuellen Debatten, die wir führen, gerade mit Blick auf den Iran und der Öl- und Gaskrise, die wir dadurch haben und teuren Kosten, die entstehen mit Blick an der Tanksäule, dass wir jetzt diese Debatten wieder so führen, als würden wir jetzt ganz neu Energie- und Klimapolitik machen. So, das finde ich bei ganz vielen Interviews gerade oder Texten, die ich lese, ganz, ganz seltsam, dass wir wieder so Grundsatzfragen diskutieren. Sollten wir das machen oder nicht? Weil wir sind mittendrin. Also für Schleswig-Holstein wissen wir, dass wir eine Energieerzeugung haben, die doppelt so viel ist wie das, was wir selber verbrauchen. Und das heißt, Schleswig-Holstein ist schon an dem Punkt. Und wir haben ja eine Situation gehabt, wenn wir uns jetzt den Ausbruch des Ukraine-Kriegs angucken, wo wir eine viel fortschrittlichere Debatte geführt haben, als wir es heute meiner Meinung nach tun. Und ich bin 22 ins Amt gekommen, also wirklich auch kurz nach Ausbruch des Krieges. Und als Regierungsmitglied hatte ich die Aufgabe, vor allem mich mit der Unterbringung von Geflüchteten auseinanderzusetzen und dort Lösungen mit den Kommunen zu finden für Schleswig-Holstein. Und mein Kollege Tobias Goldschmidt als unser Energie- und Klimaschutzminister war natürlich mit der Energieversorgungsfrage beschäftigt. Und damals, wir erinnern uns auch, Robert Habeck als Bundes Klima- und Wirtschaftsminister aber auch mit der Versorgungsfrage beschäftigt. Und was haben wir festgestellt? Wenn wir die ganze Zeit nur auf fossile Energien bauen und Gaslieferungen, dann führt es eben dazu, dass wir uns abhängig machen von Staaten, die irgendwie autoritär sind. Und das ist ja sozusagen das Risiko, das wir auf der anderen Seite haben. Wenn wir Energie- und Klimaschutz nicht machen, dann bedeutet das am Ende des Tages, dass wir eine Herausforderung haben und uns abhängig machen. Und wir schaffen es durch Sonne, durch Wind, durch Biomasse, eben tatsächlich uns unabhängig zu machen als Schleswig-Holstein. Wir sind Vorreiter und ich finde, das ist sowas, was man irgendwie, glaube ich, noch stärker nach vorne stellen muss.
Man hat da schon so ein kleines Déjà-vu, oder? Wir sind ja jetzt alle ungefähr ein Alter. Das heißt, diese Ölkrise vor, was waren das jetzt, knapp 50 Jahren oder gut 50 Jahren sogar schon, ne? Das haben wir alle nicht mitbekommen.
Ja.
Aber der Ukraine-Krieg, der ist ja nun doch noch nicht so lange her. Den haben wir irgendwie alle noch ziemlich präsent. Und trotzdem reden wir gefühlt, vielleicht nicht in der gleichen Intensität, aber wieder über die Sinnhaftigkeit der Energiewende und der Unabhängigkeit von fossilen Energien. Und dennoch einmal die Frage, was wäre denn eigentlich die Alternative zu Energiewende und Klimaschutz?
Ich glaube, es gibt keine Alternative. Also wirklich, es gibt keine Alternative dazu, dass wir die Energiewende voranbringen. Die Frage ist ja nur, auf welchem Weg machen wir das? Also ich finde, wir können gerne darüber diskutieren, wie wir es am besten machen. Aber ich glaube, das, was wir jetzt gerade erleben, dass man sich auf dem Weg gemacht hat, unabhängiger zu sein von fossilen Energieträgern, ist der richtige Weg gewesen, auch gerade in einer Krisenzeit. Und dass wir jetzt gerade eine Rolle rückwärts erleben. Und ich sage das nicht nur von einem parteipolitischen Hintergrund, weil jetzt irgendwie Katharine Reiche Wirtschaftsministerin ist, sondern der Vorwurf, der doch immer gemacht wird, der auch berechtigt ist von der Wirtschaft und von der Bevölkerung ist, ich brauche eine Planungssicherheit. Ich muss wissen, in welche Richtung unsere Gesellschaft sich entwickelt und womit kann ich planen. Sei es für mein Unternehmen, sei es für meine Immobilie, sei es irgendwie für mich privat. So, was macht Sinn? Was macht Sinn zu kaufen? So, und wir haben damals mit Robert Habeck damals den Weg, sind wir eingeschlagen und auch der Ampelregierung zu sagen, wir wollen uns unabhängiger machen. So, und ich glaube, das ist natürlich irgendwie, vieles ist gut gelaufen, vieles ist vielleicht auch schwieriger gelaufen. Aber der Punkt ist ja gewesen, man wusste, in welche Richtung es geht. Und ich glaube, dass man sich darauf einstellen kann, ist das, was relevant ist für alle Beteiligten. Wenn wir aber wie jetzt gerade in Deutschland wieder eine Rolle rückwärts machen, selbst die, die das vielleicht vor 4-5 Jahren ein bisschen blöd fanden, dass wir diesen Weg einschlagen, denken sich jetzt auch, okay, das ist alles andere als Planungssicherheit, wenn ich wieder ein paar Jahre später merke, irgendwie wir verändern uns in eine andere Richtung. So, und von daher, ich glaube, Veränderung braucht auch ein bisschen Zeit, bis es allen sickert, auch wenn man am Anfang vielleicht ein bisschen Widerstand erlebt. Aber um ein anderes Beispiel zu nehmen, die Frage von Windenergie und dem Ausbau von Windenergie. In Schleswig-Holstein haben wir da ja weitestgehend auf Holztisch klopfend einen Frieden, würde ich sagen, was das angeht. Aber die Frage von Abstandsregelungen zu Wohngebäuden und Wohnsiedlungen, das war ja eine heiß umkämpfte Debatte, die wir hatten. Auch 2017 im Wahlkampf hat das total eine Rolle gespielt. Und wir haben dann einen gesellschaftlichen Frieden hinbekommen und sind sogar in einer Situation, wo die Leute durch Bürgerwindparks und so weiter persönlich und in der Kommune davon profitieren. Und ich glaube, das muss immer der Weg sein. Veränderung am Anfang ist heftig. So, und die Frage ist, wie gestalten wir das als Politik, als Regierung mit den Menschen oder gegen sie? Und sind wir nur ängstlich und wollen nicht nach vorne gehen, weil wir wissen, niemand möchte Veränderungen haben? Und wie kriegt man da eine vernünftige Balance hin? Das ist, glaube ich, die Herausforderung.
Du hast gerade angesprochen, als Politik, wie ist da eure Vorgehensweise? Und da frage ich mich, hättest du konkrete Maßnahmen oder Gesetze, wo du sagst, die braucht es jetzt eigentlich, damit wir einerseits die Energiewende im Land voranbringen und andererseits aber auch wirklich die Energiewende für die Menschen gestalten und den Mensch auch mitnehmen?
Ja, ich glaube, das, was wir in den letzten Jahren ja an Debatte auch gerade durch das Heizungsgesetz erlebt haben, ist, was passiert, erstmal, wenn viel Kampagne gemacht wird, so das mal ausgeklammert, aber was passiert jetzt unabhängig davon, wenn man den Eindruck hat, ich persönlich profitiere nicht, sondern habe möglicherweise einen Nachteil. Muss mir eine teure Heizung auswechseln oder eine Wärmepumpe kaufen und habe ich überhaupt das finanzielle Polster dafür, das zu machen? So, das heißt, die Frage ist ja wirklich auf einer individuellen Ebene, dann würde ich sagen auf einer kommunalen, Landes- und dann Bundes- und Europaebene am Ende des Tages, wie ist das alles verzahnt? So, und wir haben unterschiedliche Gesetze auf unterschiedlichen Ebenen. Wir haben auf der europäischen Ebene Klimaziele, wir haben den CO2-Preis, wir haben all diese Fragen, die sozusagen den Rahmen bilden. Und auf Landesebene haben wir ein Klimaschutzgesetz, wo wir die unterschiedlichen Bereiche uns angucken, von Verkehr über Wohn, über Landwirtschaft und so weiter, Energieerzeugung. Und dann gibt es eben die Frage, was macht man auf kommunaler Ebene? Weil ehrlicherweise, das ist ja das, wo es am Ende des Tages ankommt bei den Menschen. Und was halt notwendig ist, ist, dass man eine kommunale Wärmeplanung hat. Die haben wir in Schleswig-Holstein, um deutlich zu machen, wie kriegen wir das als Struktur hin? Ich glaube, die Verantwortung mal auf die Einzelnen abzulegen, das ist das Falscheste, was du machen kannst. Weil du als Gesellschaft, als Politik möchtest, dass eine Veränderung für uns alle stattfindet, darf ich nicht sagen, du alleine bist jetzt dafür verantwortlich. Und wenn du das nicht machst, Peter, oder du irgendwie, dann bist du schuld daran, dass wir nicht vorankommen. Sondern unsere Verantwortung und Verpflichtung muss sein, dass wir es hinbekommen, dass wir eine gute Planung haben. Das heißt, wenn ich jetzt als Regierung sage, ich möchte, dass wir da vorankommen beim Klimaschutz und irgendwie auch die Energiewende hinbekommen, muss ich beispielsweise eine kommunale Wärmeplanung haben, die alle im Blick hat und überlegt, wie sehen die Wärmenetze aus? Wie sieht die Versorgung im Wohnbereich aus? Wie sieht meine Mobilitätspolitik aus? Und dass ich für all diese Bereiche Antworten habe und eine Planung habe und sage, bis dahin möchte ich das Ziel erreichen und welche Alternative brauche ich hierfür? Und das haben wir für Schleswig-Holstein. Und auch der Bund hat ja auch im Rahmen seines Gesetzgebungsprozesses das auch auf den Weg gebracht, dass man sich um die Frage der kommunalen Wärmeplanung kümmern muss. Und ich glaube, wir haben sozusagen in der Debatte der letzten Jahre viel mehr nur über den individuellen Teil, was brauche ich in meinem Heizungskeller, gesprochen, als darüber, was in der Struktur da sein muss. So, und da glaube ich, ist es auch wichtig, immer ein Stück weit zu unterscheiden, wenn ich ein Haus habe oder selbst Eigentümerin bin, auch einer Wohnung oder sonst was, ist die Situation ja nochmal anders, weil ich da frei möglicherweise entscheiden kann, auch profitieren kann von Förderprogrammen, die ich sehr wichtig finde, sei es auf Bundesebene, europäischer Ebene oder auf Landesebene. Aber wenn ich Mieterin bin irgendwo, dann habe ich überhaupt nicht die Möglichkeit, da gibt es irgendwie Fernwärme oder nicht. So, das entscheide ich ja nicht, sondern ich bin einfach nur Mieterin. Und von daher sind das alles so Rahmenbedingungen, die darf ich nicht auf die Einzelnen abwälzen, sondern wir müssen Strukturen vorsehen, gesetzliche Rahmen.
Ja, gesetzliche Rahmen. Und ich höre auch raus, wir müssen auf jeden Fall auch Antworten geben können.
Ja.
Ne? Ja. Antworten darfst du gleich geben.
Ja.
Denn, machst du ja eigentlich sowieso schon die ganze Zeit, aber jetzt nochmal so richtig. Niklas hat uns ein kleines Quiz vorbereitet.
Oha.
Und unsere Quizzeit ist immer eine gute Zeit, hast du gerade schon gemacht, einen Schluck Kaffee zu trinken, dich an dem Franzbrötchen-Teller zu bedienen. Und dann schauen wir mal, was Niklas uns hier Schönes vorbereitet hat.
Mhm. Genau. Schnellfragerunde mit Aminata Touré. Ein Wort, das für dich die Energiewende beschreibt.
Schleswig-Holstein.
Ah, oh. Sehr gut.
Ja. 100 Punkte.
Ja. Ein Wort, das für dich die soziale Gerechtigkeit beschreibt.
Sorgenfreiheit.
Mhm. Wenn du Schleswig-Holstein ein neues Klimaschutzgesetz schenken könntest, worum würde es gehen?
Wir haben schon eins. Und ich glaube, einen stärkeren Fokus auf die Bereiche, die wir noch nicht gut umgesetzt haben, wie Wärme und Mobilität.
Okay. Aber grundsätzlich so ein bisschen wunschlos glücklich.
Ja, ich glaube, dass wir schon ziemlich progressiv sind, dahingehend wirklich eigene Ziele formuliert zu haben. Wir sagen, wir wollen irgendwie 2040 klimaneutral sein. Und von daher, glaube ich, Ambitionen fehlen uns nicht. Die Frage ist nur, ob man in allen Sektoren, in allen Bereichen tatsächlich auch dazu kommt. Das ist die Aufgabe, die bleibt.
Mhm. Jetzt so abends, du liegst auf der Couch.
Aha.
Welche Zukunftstechnologie würdest du sofort online bestellen, wenn es die schon zu kaufen gäbe?
Ich dachte jetzt, welche Serie ich da gucke. Nochmal, sorry, ich war voll abgelenkt.
Welche Zukunftstechnologie würdest du sofort bestellen, wenn es die schon zu kaufen gäbe?
Ja, irgendwie alles, was heute noch nicht emissionsfrei ist, emissionsfrei zu machen, damit wir nicht so die Sorge hätten, das zu machen und dann aber auch so, dass das, was es dafür braucht, nicht auch unter, also ich denke jetzt gerade an Kobalt oder sonst was, ne? Wir haben ja bestimmte Technologien, aber dann kommt die nächste Frage, wie sieht's mit Menschenrechten aus? Also
Ressourcen.
So, ne? Also irgendwie in die Richtung kann das gar nicht so runterbrechen auf eine Sache.
Vielleicht brauchst du also irgendwie eine Maschine, die das alles abbaut, ohne dass da Menschen in Minen oder sonstigen fragwürdigen Arbeitsbedingungen arbeiten müssen.
Ja, weil wir da an so vielen Stellen eben auch Zielkonflikte natürlich haben, ne? Also dann, ja, und ich meine, das haben wir nicht nur in dem Bereich irgendwie Klimaschutz und Menschenrechte, wir haben das ja teilweise auch beim Naturschutz und Klimaschutz. Also da wird es ja besonders spannend. So, und da muss man mal bei Parteitagen von uns sein, weil man auf einmal Naturschützer gegen Klimaschützer und denkt sich so, ah, okay, ich dachte, ihr seid alle grün. So, ne? Von daher, das haben wir an vielen Stellen und unter anderem da auch.
Ja. Du bist ja viel im Land unterwegs. Uns ist natürlich bewusst, dass du Sozialministerin bist und nicht für die Energiewende verantwortlich. Aber trotzdem nimmst du ja wahr, was die Transformation, die Energiewende im Land verändert und was es auch für die Menschen verändert. Hast du da konkrete Beispiele, wo du sagen würdest, das bekomme ich in Gesprächen mit, das sagen mir Bürgerinnen und Bürger, hier hat sich wirklich irgendwie was negativ, positiv verändert?
Ja, also jetzt gar nicht, dass ich die unbedingt selber besucht habe, aber wir haben Orte, da wo wir wissen, dass zum Beispiel durch Bürgerwindparks und ich habe da einmal das Beispiel Reußenköge. Da, wo wir einen Windpark haben, bei dem wir wissen, aus den Gewinnen davon wird beispielsweise eine Kita modernisiert. Das freut mich als Kita-Ministerin natürlich ungemein, weil man dann in einer Situation ist, in der Menschen vor Ort, gerade im ländlichen Raum, auch davon profitieren, dass man dort eben überall diese Windparks dann gebaut hat. Und die Idee dieser Bürgerwindparks sind ja eben auch, du profitierst vor Ort davon privat, also persönlich profitieren die Leute, aber eben auch die Kommune. Und ich glaube, wenn man das in die Richtung eben noch stärker macht und tut und denkt, dann profitieren die Leute davon.
Hast du jemals einen Unterschied wahrgenommen zwischen Stadt und Land?
Klar, natürlich ist das unterschiedlich, weil, und das ist ja auch der Vorwurf in der Debatte, also ich meine, dieses klassische Beispiel, irgendwie Verspargelung der Landschaft, ne, durch irgendwie Windkraftanlagen, ist ja ein Riesenthema gewesen, auch gerade 2017 und davor. Wie sieht's aus mit, also was bedeutet das für meine Gemeinde und ist es dann da irgendwie noch lebenswert? All diese Fragen werden natürlich diskutiert und ich glaube sozusagen der Profit und den Vorteil, den man dadurch hat, der hat das durchaus verbessert und dass man sich darauf geeinigt hat, wie man sozusagen die Planung macht, welche Flächen werden genutzt dafür und sich wirklich in einem sehr aufwendigen Verfahren darauf geeinigt hat, welche Flächen dafür genutzt werden und welche nicht. So, und wir haben ja auch in Schleswig-Holstein die Debatte darum gehabt, wie viel der Landesflächen nutzen wir dafür. Und wir haben die Diskussion darüber gehabt, 2% ist das, was wir hatten. Dann sind wir auf 3% weitergegangen. Und ich glaube, dass man diese Debatten inzwischen führen kann und das sozusagen auf eine positive Resonanz stößt, liegt auch daran, dass die Leute vor Ort auch eine hohe Akzeptanz zu dem Thema haben. Und man darf das deswegen trotzdem nicht unterschätzen, dass es trotzdem Konflikte auch immer wieder geben kann. Aber ich glaube, am Ende des Tages, egal um welches Thema es geht, wenn wir mit den Menschen vor Ort reden und auch wirklich die Kritik, die teilweise geäußert wird, mitnehmen und überlegen, wie können wir dann eine Lösung finden, dann kriegt man es oft hin. Ich glaube, immer dann, wenn Menschen das Gefühl haben, ihr hört uns überhaupt nicht, ihr seht gar nicht die Themen, die wir haben. Weil ich glaube nicht, dass Menschen grundsätzlich jetzt einfach sich denken, ich finde das irgendwie doof, wenn mal unsere Lebensgrundlagen nicht geschützt werden. Ich finde es irgendwie doof, wenn wir was aus Sonne, Wind und Biomasse machen. Das glaube ich nicht, dass Leute das denken, sondern die meisten Menschen fragen sich, was bedeutet das für mich konkret und erschwert es mein Leben in irgendeiner Form? Und unsere Aufgabe als Politik, dafür werden wir bezahlt von Montag bis Sonntag, uns um diese Themen zu kümmern, ist Lösungen zu finden und auch zu erklären, warum brauchen wir das Ganze. Und dass wir das nicht aus einem Eigennutzen machen, sondern einfach, weil wir davon überzeugt sind, dass das die Zukunft am Ende des Tages ist und wir alle davon profitieren. Und gerade in wirklich extremen Situationen, die wir uns vielleicht vor 10 Jahren gar nicht ausmalen wollten, wenn der Krieg näher rückt, Versorgungsfragen relevanter werden, dann sind solche Sachen nicht mehr theoretisch nur Sachen, die wirklich Freiheit bedeuten, sondern wenn ganz konkret geht's dann um. Tobias Goldschmidt redet dann ja auch immer von Freiheitsenergien und so. Und das sind sie am Ende des Tages.
Magst du vielleicht zum Ende nochmal unseren Zuhörern nochmal so eine Message mitgeben, warum Energiewende, Klimaschutz etwas Positives ist? Dass wir da mit einem guten Gefühl, also es war an sich die ganze Zeit ein gutes Gefühl, aber dass wir da nochmal eine klare Message bekommen, es lohnt sich, das zu unterstützen und den Weg mitzugehen, den die Politik hier in Schleswig-Holstein einschlägt.
Ich glaube, am Ende des Tages ist das eine gute Idee, weil wir alle in einem Land leben, und ich meine damit nicht nur Schleswig-Holstein, sondern auch Deutschland, in dem wir ein funktionierendes demokratisches System haben. Und ich glaube, vieles in diesem Land läuft ganz hervorragend, sehr gut. Und das merkt man im Vergleich zu anderen Staaten, wo all das nicht stattfindet. Und um diese Form von Sicherheit, diese Form von lebenswertigem Leben auch beibehalten zu können, ist die Frage, in welcher Struktur leben wir eigentlich? Da geht es nicht nur um Energie- und Klimaschutz, aber es geht auch um diese Frage. Wir leben in Schleswig-Holstein in einem Land zwischen zwei Meeren und wir wissen, wenn wir auf all diese Fragen keine Antworten haben, dann steigt der Meeresspiegel. Wir wissen, dass unsere Küsten anders geschützt werden. Das kostet uns unfassbar viel Geld und es kostet uns Sicherheit. Also vielleicht einmal erläutern zu wollen, dass der Anspruch, Klimaschutz und Energiewende voranzubringen, ist nicht, weil wir irgendwie in einem Raum sitzen jetzt als Grüne theoretisch und sagen, wir wollen irgendwie die Leute drangsalieren draußen. Wir wollen jetzt einfach, dass ihr euch bewegt und dass ihr das macht, weil wir das irgendwie wichtig finden, sondern Energie- und Klimaschutz als ein Schutz vor dem, wie wir leben, und dass wir weiterhin so leben können. Das bedeutet es am Ende des Tages. Und ich glaube, um vielleicht den Bogen zu schließen zu dem, was wir am Anfang besprochen haben, vielleicht ist es unsere Aufgabe, das noch viel deutlicher zu machen, inwiefern das für uns selber ist. Es ist nicht für eine abstrakte Idee. Es ist nicht für irgendwen anderes. Es ist für uns selber, für uns alle selber, dass wir hier vernünftig leben können. Wir wissen, in Schleswig-Holstein werden wir einen Ort haben, wo man höchstwahrscheinlich, wenn sich alles klimatisch so negativ entwickelt, immer noch ein lebenswerter Ort sein wird. Aber wir müssen unsere Meere schützen. Wir müssen irgendwie aus der Energie, die wir hier selbst gewinnen können, etwas Positives machen. Wir können Wertschöpfung daraus ziehen. Wir profitieren finanziell davon. All diese Sachen sind super relevant für uns. Und das war jetzt nicht ein Satz, aber all das ist, glaube ich, etwas, warum es sich lohnt dafür. Und vielleicht abschließend wirklich, die Menschen sind, glaube ich, in Schleswig-Holstein, aber auch darüber hinaus, alle total für Klimaschutz und auch für eine Energiewende. Sie fragen sich nur, wie gestaltet ihr das als Politik so, dass es vernünftig läuft? Und das ist unsere Aufgabe.
Ja, das war auf jeden Fall eine Folge, würde ich sagen, wo wir sowohl über die Notwendigkeit als auch über die Chancen, die sich aus der Energiewende ergeben, intensiv gesprochen haben. Dabei soll es für heute erstmal bleiben, denn wir können uns ja auf eine zweite Folge mit dir freuen. Niklas hat schon gespoilert, ich sag's nochmal, abonniert uns, dann verpasst ihr nichts. Und für heute bedanken wir uns erstmal bei dir. Schön, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Großen Spaß gemacht und
dann sehen wir
bis zum nächsten Mal.
Genau, bis dann.
Bis dann.
Das war Shift. Der Norden macht Zukunft. Der Energiewende-Podcast der EKSH.